Zeitzeugen der Geschichte. Wie wichtig sind eigentlich Zeitzeugen? Und wozu brauchen wir die überhaupt? Vor allem, wenn sie immer älter werden. Die waren jetzt schon uralt. Aber jedes Jahr zum Beispiel zur Gedenkfeier der Landung an der Normandie wird besonders erwähnt, dass Veteranen anwesend waren. Und da gibt es gar nicht mehr so viele, die 1944 damals dabei waren. Die Zeitzeugen sind die, die aus erster Hand erzählen können, was sie selbst erlebt haben oder was sie auch erleben mussten. Hier in Gera gibt es zum Beispiel Dieter Nendel. Kennen den einige von euch? Dieter Nendel ist ein bedeutender Bürger unserer Stadt, mittlerweile über 90, und er wurde als Kind Zeuge der Vertreibung jüdischer Familien in Chemnitz. Und dies wurde ihm so wichtig, dass er hier in Gera einen Kulturverein, einen deutsch-jüdischen Kulturverein gründete, um der Erinnerungskultur einen Raum zu geben gegen das Vergessen. Und im Blick auf unsere deutsche Vergangenheit brauchen wir das gerade heute so sehr eben nicht zu vergessen. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu erzählen und weiterzugeben. Und wir haben ja nun alte jüdische Geschichten gehört. Im jüdischen Denken war es schon immer so, dass Geschichten weitergegeben, weitererzählt werden. Du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern weitersagen, heißt es an etlichen Stellen in den Büchern Mose. Und deshalb, und das ist gut für uns, ist die Bibel voll von erzählenden Texten. Und ich habe das jetzt ein paar Mal hier gehört, mit diesen vielen, vielen Gesetzen. Mensch, können wir froh sein, dass unsere Bibel so viel Erzähltexte hat. Viel, viel mehr Geschichten erzählt als irgendwelche Gesetzestexte. Zum Teil wurden sie lange mündlich überliefert und erst viel später verschriftlicht. Und manche Geschichten oder andere Geschichten wurden zeitnah aufgeschrieben. Und zwar um zu erinnern und nicht nur gegen das Vergessen, sondern um die Geschichten der Väter zu bewahren. Und zwar, wie sie Gott erlebt haben, das haben wir eben auch immer wieder rausgehört. Wie sie mit ihm unterwegs waren, von ihm gerettet und bewahrt wurden und wie er Gott einen Bund mit ihren Vätern geschlossen hat. Das sind die Kernbotschaften dieser Geschichten. Und deshalb lohnt es sich auch bis heute, diese alten Geschichten selber zu lesen und auch weiterzugeben. Denn vom Alten Testament bis ins Neue Testament hinein gilt, wie Paulus den Ephesern geschrieben hat, das hat nur übrigens kürzlich im Fernsehgottesdienst, Epheserbrief, dass unser Glaube auf dem Grund der Apostel und Propheten steht. Und deshalb sollen wir auch dieses Glaubensfundament kennen. Unser Glaube an Jesus kann nie losgelöst sein von der Geschichte Israels. Von der Heils- und Erlösungsgeschichte muss er betrachtet und verstanden werden. Also der Glaube an Jesus, der biblische Glaube an Jesus, ist nie ein irgendwie selbstgemachter Glaube, den ich mir selber zurechtbastle, losgelöst für mich lebe. Der ist immer verknüpft. Im Übrigen war das auch der satanische Irrtum des NS-Denkens, das Christentum von seinen jüdischen Wurzeln abzulösen. Und das sollte nur der erste Schritt sein, um nach dem erreichten Endsieg das Christentum auch auszulöschen. Und wegen diesem Wahnsinn musste das NS-Deutschland damals in Schutt und Asche untergehen. Denn weder die jüdischen Wurzeln noch der christliche Glaube lassen sich auslöschen. Und so möchte ich euch heute ermutigen und auch durch dieses schöne Anspiel Ermutigung mitnehmen, nehmt regelmäßig eure Bibel zur Hand und lest die Geschichten, auch die im Alten Testament, denkt darüber nach, staunt darüber, über die Treue Gottes, über seine Gnade und Barmherzigkeit, bis hin zum Kommen des Messias Jesus, der die Liebe des Vaters in Person verkörpert. Ich fand das gerade eben so bemerkenswert, dass die Frauen gesagt haben, es ging um Prinzipien. Es ging nicht nur um Gesetzeskataloge, sondern es ging um Prinzipien. Und eins der wesentlichen Prinzipien des Glaubens ist diese Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und die erleben wir in Jesus, in ihm als Person. Er ist es, an den wir glauben. Also befragt auch ihr diese Zeitzeugen immer wieder. Hört auf sie. Der Hebräerbrief am Ende des Neuen Testaments, der spricht von einer Wolke von Zeugen, die uns umgibt, die unsichtbar um uns ist. Und vorher in Kapitel 11, da werden uns etliche von diesen Zeitzeugen aufgezählt und als Vorbilder für unseren Glauben auch beschrieben. Und so stellt euch vor, wie wir es nun in dem Stück auch mit den vier Frauen gesehen haben. Sie sind Zeitzeuginnen gewesen und erzählen von ihren Erlebnissen. Deborah, die Richterin im Alten Testament, sie ist ein Vorbild für unseren Glauben. Ruth, die moabitische Frau, kam als Heidin in eine jüdische Familie und wurde durch ihren Glauben sogar die Stammmutter für den König David und damit auch für den Messias. Und stellt euch vor, wenn ihr den Stammbaum Jesu in Matthäus 1, also am Anfang auf der ersten Seite im Neuen Testament lest, dann ist sie aufgelistet. Da kommen fast nur Männer vor. Aber Ruth ist aufgelistet als eine herausragende weibliche Persönlichkeit im Stammbaum des Messias. Und so waren auch Priscilla und Lydia besondere Frauen, die im Neuen Testament auch genannt werden. Zeitzeuginnen. Und nun fragst du dich vielleicht, wo ist denn aber die Brücke von ihnen in unsere heutige Zeit, wenn diese Zeitzeugen aus dem Alten Testament, man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, die einen über 3000 Jahre und die aus dem Neuen Testament 2000 Jahre vor uns gelebt haben. Das ist eine riesen Zeitspanne. Das sind uralte Geschichten, von denen uns tatsächlich ein ganz enormer kulturhistorischer Graben trennt. Oder findet ihr euch in dieser Zeit? Ich finde mich im 21. Jahrhundert. Also dazwischen ist ein Riesengraben. Und auch selbst diese vier Frauen hatten ja einen Abstand von über 1000 Jahren. Altes und Neues Testament. Was verbindet diese vier Frauen? Oder was hat sie verbunden? Und was verbindet sie mit uns heute? Es ist das einigende Band des Glaubens im Vertrauen auf Gott, auf Jesus, haben sie gelebt. Die einen in der Hoffnung auf den kommenden Messias und die anderen, die von Paulus schon von ihm gehört haben, die ihn schon erlebt haben. Aber aus dieser Hoffnung, diesem Vertrauen auf den Messias. Ihre Hingabe und ihre Treue waren es, ihr Leben mit Gott, mit Jesus. Und was kann es für uns Ermutigenderes geben, als zu wissen, dass sie damals in einer Zeit, wie zum Beispiel bei Deborah, in einer Zeit der Kriege, der Bedrohung oder in einer Zeit von Ruth, wo Krankheiten und Hungersnöte zur Realität der Menschen gehörten, oder in Zeiten von Christenverfolgung, wie bei Priscilla und Lydia, zu wissen, dass sie damals an Gott, an Jesus festgehalten haben. Und wenn sie damals, dann können doch auch wir heute. Und so wird der Rückblick in die Geschichte auch zur Ermutigung für uns. Und genau deshalb lohnt es sich, diese Geschichten auch immer wieder zu lesen. Und so wurde ja auch Kirchengeschichte in den vergangenen 2000 Jahren immer wieder weitergeschrieben. Es gab viele, ja für uns unzählige Männer und Frauen, Nachfolger Jesu. Und ja, auch mit Fehlern und Irrtümern behaftet. Und doch Zeugen für ihren und für unseren Glauben. Letzte Woche haben wir im Urlaub in Amsterdam ein kleines Denkmal für eine Heilsarmee-Offizierin entdeckt. Eine Bank mit einer Figur drauf, einer lebensgroßen Figur drauf aus Bronze. Und wir waren so fasziniert, haben hingeschaut und haben entdeckt, diese Bank steht gegenüber von einem Haus. Und so haben wir das Haus entdeckt und Salvation Army, die Heilsarmee, entdeckt. Und ich bin reingegangen und habe da etwas gehört von Alida Bosshardt. Wahrscheinlich für euch und für uns alle unbekannt. Majorin Bosshardt der Heilsarmee hat während der deutschen Besatzung in Holland jüdischen Kindern das Leben gerettet. Und sie zählt für die Juden heute zu den Gerechten unter den Völkern. In Yad Vashem in Jerusalem hat man für Alida Bosshardt einen Baum gepflanzt. Und nicht nur das, nach dem Krieg wurde Majorin Bosshardt von der Heilsarmee in Amsterdam, eine unermüdliche Kämpferin gegen Prostitution und Ausbeutung von Frauen. Was für ein Zeugnis für Jesus. Übrigens, zum Schluss noch, weil ja so häufig auch ins Gericht gegangen wird mit den Fehlern und Irrtümern der Kirchengeschichte. Wir werden ja oft auch damit konfrontiert, wenn Menschen, die nicht glauben können oder wollen, uns dann vorwerfen, was alles falsch gemacht wurde. Ja, natürlich, es ist vieles falsch gemacht worden. Sollen wir auch nicht relativieren. Aber wir sollen aus Fehlern lernen. Und auch dafür sind die alten Geschichten gut. Aus ihren Fehlern zu lernen, die andere vor uns begangen haben, damit wir nicht die gleichen Fehler begehen. Ich denke an die großen Männer der Reformation, die richtig damals Tore aufgerissen haben, wie zum Beispiel Luther oder Zwingli oder Calvin, damit das Volk Zugang hatte zur Bibel, zur Schrift, zum Glauben, einen persönlichen Glauben an Jesus finden konnte. Und gleichzeitig gibt es so viele Schatten über diesen Männern. Diese großen Reformatoren haben manches damit zu tun, dass Kirchen gestürmt wurden, Bilder verbrannt, alte Fresken einfach weiß übertüncht, dass Andersgläubige ausgegrenzt wurden. Und wir lernen heute aus dieser Geschichte, indem wir heute demütig zurückschauen auf diese Fehler und sie hoffentlich nicht nochmal machen. Deswegen leben wir auch in Gera eine Ökumene. Wir grenzen uns nicht gegenseitig aus, sondern jeder hat das Recht, seinen Glauben zu leben. Die Katholiken feiern jetzt gerade ihren Gottesdienst. Ich gehe dort nicht hin, weil es nicht meine Art ist, den Glauben zu feiern und zu leben. Aber ich freue mich, dass sie es tun auf ihre Art. Und wir dürfen es auf unsere tun, ohne verfolgt zu werden. Also lasst uns immer wieder lernen, auch aus den vergangenen Fehlern. Und gleichzeitig muss uns dabei bewusst werden, dass auch wir Teil der Geschichte sind. Der Tag heute ist morgen Geschichte. Und vielleicht kommen nach uns Generationen, die auch auf uns mit unseren Irrtümern zurückschauen und vielleicht auch manchmal den Kopf über unsere Zeit schütteln. Auch wir schreiben Geschichte und Geschichten. Und deshalb lasst auch uns gute Zeitzeugen und Zeitzeuginnen für unseren Glauben an unseren Herrn sein und immer wieder werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird selig, sagt Paulus in Römer 10. Amen.